wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Wir haben uns überlegt, wie wir gewöhnliche Differentialgleichungen lösen können. Haben die ersten Lösungsverfahren dafür entwickelt, haben uns überlegt, dass diese einfachen Lösungsverfahren tatsächlich konvergieren. Das heißt, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir uns um das nächste Luxusproblem kümmern können, nämlich wir haben Verfahren, die konvergieren, explizites und implizites Euler-Verfahren. Wie finden wir Verfahren, die noch schneller konvergieren? Und wir haben auch schon ein kanonisches Maß für die Geschwindigkeit von der Konvergenz. Wir haben nämlich gesehen, explizites und implizites Euler-Verfahren konvergieren so, dass wenn wir die Zeitschrittweite, die wir nehmen, also dieses kleine h, was wir da haben, was uns sagt, von einem kleinen Zeitschritt zum nächsten Zeitschritt, wenn wir das halbieren, dann halbiert sich der Fehler, beziehungsweise genauer gesagt, dann halbiert sich die Fehlerschranke, die wir beweisen können. Und das wäre natürlich naheliegend, dass wir jetzt probieren, Verfahren zu entwickeln, die da besser sind. Also wenn Sie zum Beispiel an die Quadraturverfahren denken und da irgendwo an die Konsistenzordnung oder Konvergenzordnung, dann wäre es ja hier naheliegend zu sagen, vielleicht finden wir Verfahren, die irgendwo besser sind als expliziter, impliziter Euler. Das hat man mit linearer Taylor-Formel bewiesen. Wenn wir da irgendwie quadratische Taylor-Approximationen mit ins Spiel bringen, vielleicht schaffen wir es dann, Verfahren zu konstruieren, die wir O von H Quadrat konvergieren. Das würde bedeuten, wenn wir das H halbieren, dann viertelt sich der Fehler oder entsprechend noch höherer Ordnung. Noch schneller konvergieren. Und um uns das zu überlegen, gehen wir kurz zurück in die Motivation unserer Verfahren. Wir hatten ja überlegt, dass wir solche Verfahren dadurch erhalten, dass wir uns im Richtungsfeld Steigungen sammeln. Also erstmal konnten wir uns so eine Differentialgleichung dadurch veranschaulichen, dass wir sagen, für skalare Differentialgleichung haben wir nur ein skalares y, dann können wir das malen ein xy-Feld und können sagen, unser f von xy, das soll die Steigung sein, wenn die Funktion durch den Punkt x y von x geht. Das heißt, wenn wir uns hier ganz viele Steigungen reinmalen in dieses Feld, also wenn ich zu jedem Punkt xy einen kleinen Pfeil male, der gerade die gleiche die Steigung f von xy hat, also zum Beispiel 1 nach rechts, f von xy nach oben, dann würde das Lösen der partiellen Differentialgleichung gerade dem entsprechen, dass die Funktion, die ich hier reinmale, die muss so aussehen, dass sie an jeder Stelle in diesem Richtungsfeld hier genau tangential ist zu den Pfeilen, die ich hier habe. Und wenn das der Fall ist, dann löst diese weiße Kurve tatsächlich die Differentialgleichung. Und dann haben wir uns basierend auf dieser Anschauung haben wir uns überlegt, wir könnten irgendwo starten und an diesem Punkt, wo wir starten, gibt es irgendeine Steigung und dann könnten wir zum Beispiel sagen, wir gehen hier von dem Punkt xi auf xi plus 1, indem wir wie beim expliziten Euler-Verfahren mit der Steigung gehen, die wir im Punkt xi vorfinden und haben entsprechend das hier als eine Anfangsapproximation für unser Verfahren. Oder aber wir nehmen das implizite Euler-Verfahren, wir laufen so, dass an dem Punkt, wo wir ankommen, der hängt natürlich davon ab, wo wir hinlaufen, aber so, dass wir an dem Punkt, wo wir ankommen, die Steigung stimmt. Oder wir laufen so, dass die Steigung von der Linie, von dem Liniensegment, mit dem wir laufen, dass die übereinstimmt mit dem Mittelwert aus linker und rechter Randpunktsteigung. Oder wir laufen so, dass die Steigung so ist, dass sie im Mittelpunkt übereinstimmt. Und natürlich könnten wir da jetzt noch viel, viel mehr solche Verfahren uns überlegen und sagen, die Steigung, mit der wir laufen, von xi nach xi plus 1, die soll irgendeine Form von Mittelwert sein aus den Steigungen, die wir sonst so vorfinden. Also es würde sich zum Beispiel anbieten, denken wir an die Quadratur, dass man den Mittelpunkt ist wahrscheinlich besser als einen Randpunkt. Noch besser ist es aber wahrscheinlich, beide Randpunkte links und rechts zu nehmen. Oder noch besser ist es wahrscheinlich, irgendwie linker Randpunkt, rechter Randpunkt und Mittelpunkt zu nehmen. Und vielleicht sowas wie das Simpson-Verfahren zu nehmen, das Ganze als gewichtetes Mittel. Die Steigung im Mittelpunkt ist wahrscheinlich wichtiger als die Steigung ganz links und ganz rechts. Also sollte man die auch mit irgendwelchen Gewichten in das Mittel einfließen lassen. Also die Frage ist, wie machen wir das vernünftig? Welche Steigung nehmen wir aus diesem Richtungsfeld und wie mitteln wir diese Steigung? Und das setzen wir heute erstmal ganz allgemein an und das führt uns auf die sogenannten Runge-Kutta-Methoden 1, 4, 3. Ja, was wollen wir mit diesem gewichteten Mittel überhaupt approximieren? Es gibt da eine ganz enge Verbindung zur numerischen Quadratur. Und wenn wir uns überlegen, also gucken wir uns den ersten Schritt an, wir können hier immer OBDA uns angucken, den Schritt von 0 auf 1 oder von i auf i plus 1, denn wir haben gesehen, mit unserem Konvergenzresultat, wenn wir hier eine gute Approximation haben von yi plus 1, basierend auf der Approximation an yi, dann haben wir auch eine gute Konvergenz insgesamt. Also was wir schaffen müssen, ist, dass wir auf einem kleinen Intervall eine Konvergenzordnung der Größe O von h hoch p plus 1 haben, dann haben wir insgesamt über alle Intervalle hinweg ein O von h hoch p. Also gucken wir uns an, was ist mit y1? Das soll ja sein eine gute Approximation von yx1. Und yx1 ist ja, nun nach unserer Differentialgleichung löst ja das y' gleich f von xy von x. Das heißt, das f ist die Ableitung von dem y. Und das heißt, wir kriegen aus dem f das y raus, indem wir aufintegrieren. Also wir hätten hier y von x1 ist das Integral von x0 bis x1 y integriert. Und das y', was wir hier integrieren, wäre ja gerade das wäre ja gerade f von x, wenn wir hier t schreiben, muss ich ja auch t schreiben, f von t, y von t, dt von x0 bis x1. Das heißt, das gewichtete Mittel zu bilden aus irgendwelchen Steigungen f, die wir im Richtungsfeld vorfinden, ist nichts anderes als ein gewichtetes Mittel zu bilden aus Werten von f und damit das Integral zu approximieren. Also es liegt nahe, was wir jetzt machen könnten, zu sagen, dieses Integral hier, das können wir nicht ausrechnen. Wir kennen zwar das f, aber wir wissen ja noch nicht, wo das y langläuft. Also approximieren wir das, indem wir das f an irgendwelchen Zwischenstellen auswerten. Also das heißt, was wir jetzt machen wäre, wir approximieren dieses Integral, was hier steht, x0 bis x1, f von t, y von t, dt. Das approximieren wir wie der Einführung die Numerik durch eine Summe, lassen Sie hier ein bisschen Platz, wenn Sie mitschreiben, j gleich 1 bis s, von Werten f, die wir irgendwie gewichtet, gemittelt aufsummiert haben. Das heißt, wir nehmen uns irgendwelche Gewichte, bj, und diese Gewichte multiplizieren wir mit irgendwelchen f-Auswertungen. Und sagen, diese Gewichte, die wählen wir dann so, dass das eine gut bestmögliche Approximation an dieses Integral ist. Ja, bis dahin ist das recht kanonisch. Das erste Problem, was dann auftaucht, ist, was nehmen wir da als Argumente? Also für das erste Argument ist es auch relativ kanonisch. Wir haben hier einen Integral über t von x0 bis x1. Und das heißt, wenn das nur das von f, wenn da nur f von t stehen würde, dann könnten Sie da einfach eine Standardquadraturformel nehmen, wie in die Einführung in die Numerik. Wenn eine Funktion integrieren über irgendein Intervall, nehmen Sie sich irgendwelche Stützstellen, die liegen zwischen x0 und x1. Und entlang dieser Stützstellen, also da werten Sie das f aus. Also wir würden hier irgendwelche Werte nehmen, tj zwischen x0 und x1, dann denen würden wir das f auswerten, entsprechend gewichtet gemittelt aufsummieren. Das Problem ist, was machen wir mit dem y? Also um das da wirklich so eine Quadraturformel zu benutzen aus der Einführung in die Numerik, müssten wir jetzt irgendwelche Stützstellen tj wählen zwischen x0 und x1 und das y an diesen Zwischenstellen auswerten. Und das Problem ist, das y an diesen Zwischenstellen kennen wir ja auch nicht. Und das ist genau das Problem, was wir schon hatten bei den ersten Verfahren, die wir hergeleitet haben. Wenn wir gesagt haben, ja, unser Mittelwert zum Beispiel von der von dieser roten Linie, wir möchten hier mit dieser roten Linie so laufen, dass der Mittelwert mit dem Richtungsfeld übereinstimmt, dann können wir entweder sagen, wir nehmen den Mittelwert von der Linie, die wir wirklich gelaufen sind. Wir könnten aber auch sagen, wir approximieren diesen Mittelwert erstmal, indem wir einen halben expliziten Euler-Schritt vom Anfang an machen. Das heißt, wir haben, wenn wir hier Richtungen sammeln, ist nicht nur die Frage, an welcher x-Komponente sammeln wir die Richtung auf, sondern auch die Frage, an welcher y-Komponente sammeln wir die Richtung auf. Denn die hängen ja eigentlich davon ab, von unserer Lösung. Lassen wir das für den Anfang, lassen wir das einfach mal komplett offen. Also wir lassen für den Moment lassen wir offen, wie wir diese Gewichte gut wählen. Und wir lassen auch offen, welche y-Stützstellen wir wählen an der Stelle. Das heißt, wir packen das erstmal als einfach als zusätzliche Parameter rein und sagen, statt y von tj, dann schreibe ich hier irgendwelche Werte eta j und muss mir dann eben noch überlegen, wie bestimme ich denn meine eta j. Also eigentlich hätte ich hier gerne als eta j die y-Werte an den Stellen tj, die kenne ich aber nicht. Also muss ich die irgendwie zum Beispiel vorher approximieren oder es wird ein implizites Verfahren, dass die davon abhängen, was am Ende schon rauskommt. Das heißt, ich nehme hier irgendwelche Werte eta j. Also mit eta j, und ich wische hier gleich noch mit drin rum, ist ungefähr y von tj. Ja, und jetzt möchte ich das Ganze natürlich nachher analysieren für den Fall, dass mein h immer kleiner wird, also der Abstand von x0 bis x1, der soll immer kleiner werden. Das heißt, die Parameter, die hier vorkommen, das wäre gut, wenn ich die so drin vorkommen lasse oder wenn ich den Parametern so Namen gebe, dass wenn ich mein h schrumpfen lasse, ich nicht die Parameter ändern muss. Also im Moment sind diese Stützstellen tj, die ich hier habe, das wären Stützstellen zwischen x0 und x1. Und diese Stützstellen zwischen x0 und x1, wenn ich da zum Beispiel den Mittelwert wähle, x0 plus x1 halbe, dann ändert sich dieser Mittelwert, wenn ich das h schrumpfen lasse. Also wenn ich das x1 minus x0 gegen 0 gehen lasse, geht entsprechend auch der Mittelwert konvergiert gegen x0. Das heißt, ich müsste an dieser Stelle hier tj's haben, die irgendwie noch einen oberen Index h haben, damit die sich mitbewegen können. Und noch praktischer ist es, wenn ich das Ganze so aufschreibe, dass ich das gleich in Bruchteilen von h beschreibe. Also anstatt zu sagen, ich habe hier irgendwelche festen Werte zwischen hier bei x0 und x1, ich habe hier irgendwelche festen Werte, wie ich dazwischen aussehe, sage ich, mein x1 ist ja x0 plus h und ich beschreibe meine Stützstellen damit, dass ich sage, wie viele Bruchteile von h bin ich von x0 nach rechts gegangen. Dann habe ich eine Schreibweise, die unabhängiger ist von dem h. Also das heißt, anstelle von tjh schreibe ich hier x0 plus irgendwelche Bruchteile von h und diese Bruchteile, die legen wir dann eben fest, wo die Stützstellen wirklich sein wird. Also auch das ist ein Parameter, den ich jetzt weiterhin erstmal mitschleppen werde. Das heißt, ich habe hier ein x0 plus cj mal h und die cj's liegen jetzt irgendwo zwischen 0 und 1. Das sorgt dafür, dass meine Stützstellen hier, dass die irgendwo zwischen x0 und x1 liegen und es hat den Vorteil, wenn ich das h halbiere und hier steht zum Beispiel cj gleich 1/2, dann ist das der Mittelpunkt, egal welches von x0 und x1, egal welches Intervall ich hier wirklich einsetze. Das heißt, ich kann jetzt das h verändern und die cj's bleiben einfach gleich. Ja, noch eine Kleinigkeit möchte ich hier drin gerne ändern. Dann wenn Sie sich überlegen, also diese Summe hier soll ja das Integral auf der linken Seite sein. Und ob die das gut approximiert oder nicht, hängt natürlich davon ab, wie gut sind diese Stützstellen cj. Sind das irgendwie gute Knoten für eine Quadraturformel? Also äquidistant wird sich anbieten oder vielleicht die Knoten der Gauss-Formel würden sich anbieten. Davon wird das abhängen. Das wird davon abhängen, ob diese eta-j's hier, ob das gute Approximationen sind an die wahre Lösungskurve y. Und das wird davon abhängen, ob die Gewichte gut gewählt sind. Gewichte, wie man die Gewichte wählt, hatten Sie auch wieder in der numerischen Quadratur sehr ausführlich besprochen. Wenn die Knoten feststehen, gibt es genau eine Möglichkeit, wie man die Gewichte wählt, sodass Polynome ab einem bestimmten Grad wirklich exakt integriert werden. Also das heißt, wir werden die bj's wahrscheinlich so wählen, wie wir das aus der Einführung in die Numerik kennen. Und eine Mindestforderung möchte ich gerne stellen. Also wir werden überhaupt nur solche Verfahren betrachten, bei denen zumindest so eine Mindestanforderung gilt. Nämlich wenn Sie sich vorstellen, dass f wäre ganz, ganz einfach, einfach eine konstante Funktion, einfach f gleich 1, dann müsste hier auf der linken Seite kämen gerade x1 minus x0 raus und auf der rechten Seite käme die Summe der bj's raus. Also in der Einführung in die Numeriksprache, dass diese Quadraturformel, die hier verwendet wird, dass die wenigstens Exaktheitsgrad 0 hat. Also das ist der einfachste Fall und in dem Fall würden die eta-j's dann noch gar keine Rolle spielen, die Schnittstellen noch gar keine Rolle spielen. Also das werden wir als Mindestforderung immer stellen. Die eta-j's sind jetzt Approximationen an y an der Stelle x0 plus cj mal h. Und wir fordern als Mindestforderung, dass die Summe der bj's, die soll gefälligst x1 minus x0, also gleich h ergeben. Ansonsten hätte diese Quadraturformel nicht mal Exaktheitsgrad 0. Und solche Quadraturformel gucken wir uns erst gar nicht an auf der rechten Seite. Ja, und dann haben wir hier wieder dieselbe Geschichte wie vorhin mit den tj's. Wenn ich das x1 verändere, mein h verändere, müssten sich die bj's mit verändern. Also wenn ich mein kleineres Intervall integriere, dann müsste ich die bj's entsprechend mit verändern, damit ich nicht schon für das konstante Polynom einen Integrationsfehler gemacht habe. Das heißt, auch hier bietet es sich an, dass wir die bj's ein bisschen anders beschreiben, damit wir das h die leichter verändern können. Also an dieser Stelle hier wäre ja die Summe der bj's, die wäre gleich h. Das heißt, ich müsste, wenn ich das h halbiere, müsste ich auch alle bj's halbieren. Und deswegen bietet es sich an, das gleich so zu schreiben, dass ich sage, die Gewichte sollen nicht bj's sein, sondern die Gewichte sollen h mal bj's sein. Dann ist nämlich meine Bedingung hier gleich 1. Das heißt, wenn ich hier konstante bj's habe, dann ist das auch, wenn ich das h kleiner mache, bleibt das eine Quadraturformel mit Exaktheitsgrad 0 und zumindest die rechte Seite 1 wird exakt integriert. Also das heißt, wenn ich meine als Formel hier habe, sowas wie y' gleich 1 als Differentialgleichung, dann habe ich hier zumindest eine exakte Quadratur mit dabei. Ja, und damit hätten wir jetzt also die Frage, wie wir unsere Differentialgleichung lösen, auf die Frage zurückgeführt, wie lösen wir ein Integral, wie benutzen wir, was für Quadraturformeln sind da gut. Die bj's und die cj's sind wie gesagt so, dass das wird einen Zusammenhang geben mit der Einführung der Numerik. Was sind gute Knoten, um ein Integral auszurechnen, was sind gute Gewichte und damit dann dieses gewichtete Mittel, was mit dem Integral zu tun hat. Was aber noch offen ist, sind ja die Etas. Geben wir den Dingen erstmal kurz Namen. Also die CJs und die BJs würde man so nennen wie in der Einführung in die Numerik. Also die CJs heißen Knoten, die BJs heißen Gewichte und das S, das nennt man üblicherweise Stufenzahl. Also die Anzahl der Auswertungen, die ich mir hier erlaube, also die Anzahl der Richtungen, die ich hier sammel, um meine Richtung für x0 nach x1 vorherzusagen als gewichtetes Mittel. Ja, die müssen wir festlegen, um uns für ein Verfahren zu entscheiden. Also wir könnten dann untersuchen, wie wählen wir denn die Knoten und die Gewichte und die Stufenzahl optimal, sodass wir Konvergenz mit möglichst hoher Ordnung, mit möglichst großer Geschwindigkeit rausbekommen. Aber die Frage der Eta-Js ist ja natürlich noch völlig offen. Also was nehmen wir als Eta-Js? Da haben wir eigentlich nur das hier oben rechts zur Verfügung. Wir hätten gerne, dass das Eta-J die Auswertungen mit den Auswertungen von Y entlang der Kurve übereinstimmt. Also das Eta-J soll eigentlich sein Y an der entsprechenden Knotenstelle. Dann wäre es nämlich wirklich eine klassische Quadraturformel, die wir hier verwendet haben. Aber das Y kennen wir natürlich nicht. Das heißt, an der Stelle müssen wir das irgendwie approximieren. Also das heißt, die Frage ist, wie wählen wir die Eta-Js. Und die naheliegende Idee ist, wir machen genau den gleichen Ansatz, denn die Eta-Js gut rauszufinden, ist ja eigentlich genau das gleiche Problem, wie das Y gut rauszufinden. Also das Eta-J sind ja Ys an irgendwelchen Zwischenstellen, die wir kennen, wenn wir uns für die CJs entschieden haben. Das heißt also, wir müssten jetzt unser Eta-J approximieren, also Eta-J soll ja sein Y von x0 plus CJH. Und unser y von x0 plus cjh ist ja gleich y von 0, also y an der Stelle x0 plus, genauso wie hier oben, das Integral x0 bis jetzt nicht mehr x1, sondern x0 plus cjh f von t, y von t, dt. Das heißt, auch um die Eta-Js rauszufinden, haben wir wieder das Problem einer numerischen Quadratur. Wir könnten also genau denselben Ansatz machen und bringen jetzt also, schreiben hierfür eine Quadraturformel und müssen dafür wieder irgendwelche Gewichte wählen, irgendwelche Stützstellen wählen und uns wieder entscheiden, was nehmen wir als Approximation an die Ys, an den Stützstellen hier. Das heißt, wir würden jetzt einführen irgendwelche CJ-Schlange als Knoten für diese Quadraturformel, irgendwelche BJ-Schlange als Gewichte für diese Quadraturformel und irgendwelche Eta-J-Schlange als entsprechende Approximation von Y an den neuen Knoten. Und dann haben wir die Eta-J-Schlange, die erfüllen wieder so eine Geschichte. Die Eta-J-Schlange sollen wieder mit dem Y irgendwo übereinstimmen, schreiben das wieder hin, kriegen wieder eine Quadraturformel raus und haben damit irgendwelche Beta-J-Schlange, Schlange, CJ-Schlange, Schlange, Eta-J-Schlange, Schlange und führen das Ganze so weiter. Das heißt, auf die Art und Weise werden wir nie fertig, wenn wir das machen. Also an irgendeiner Stelle müssen wir was wiederverwenden, was wir schon mal verwendet haben, damit wir keine neuen Unbekannten mit ins Spiel bringen. Und was sich anbieten wird, ist zu sagen, okay, an der Stelle, wo ich dieses Integral hier auswerte, möchte ich keine neuen Stützstellen einführen. Das heißt, um dieses Integral hier auszurechnen, sage ich, ich nehme keine anderen Knoten als diese CJs, die ich hier schon verwendet habe. Wenn ich das mache, hätte ich also das Integral x0 bis x0 plus CJH, f von t, y von t, dt und ich approximiere mir das durch eine Summe, wobei ich das f auswerte an denselben Stützstellen, wie ich sie vorher hatte. Also x0 plus cj. Ich schreibe es erstmal hin und wische dann wieder gleich ganz viel drin rum. Also ich erlaube mir jetzt nur, das f an den Stellen auszuwerten, die ich überhaupt schon kenne. Jetzt muss ich von der Notation her aufpassen, denn ich muss das ja für jedes J machen. Also ich muss ja jedes Eta-J entspricht einem Y. Also für jedes dieser Ys muss ich ausrechnen. Das heißt, das J ist an der Stelle fest. Und wenn ich hier eine neue Summe einführe, dann brauche ich hier entsprechend einen neuen Summenindex L. Ja, welche Stützstellen werde ich dann nehmen? Das wird wahrscheinlich keinen Sinn machen, irgendwelche Stützstellen zu nehmen, die außerhalb des Quadraturbereichs, die außerhalb des Integrationsbereichs liegen. Also könnte ich hier zum Beispiel sagen, ich nehme die Stützstellen von L gleich 1 bis J minus 1. Das heißt, ich nehme die Stützstellen, die ich vorher schon hatte und nur bis zu denen und von denen nehme ich mir irgendwelche F-Auswertungen. Und dann ist die Frage wieder, was nehme ich hier als Gewichte und was nehme ich hier als Approximation für das Y. Denn eigentlich hätte ich hier ja gerne sowas stehen wie, ich wische gleich wieder weg, x0 plus cl mal h. Nur kenne ich das natürlich wieder nicht. Aber ich habe ja schon Approximationen dafür. Also für die vorherigen Stützstellen habe ich das Ganze ja schon mal gemacht. Und ich weiß, dass was hier steht, das habe ich ja vorhin schon gebraucht, das wären ja gerade die Eta Ls. Das heißt, hier bietet es sich an, einfach wieder die Eta Ls zu nehmen. Ja, und dann bei den Gewichten, nun, das ist ja jetzt eine andere Quadratur über ein anderes Intervall. Das heißt, das, was vorher irgendwo der Mittelpunkt war, ist jetzt vielleicht der rechte Randpunkt von dem Intervall, von dem Integrationsgebiet. Das heißt, ich werde hier wahrscheinlich nicht die gleichen Gewichte nehmen können. Also wenn ich hier die gleichen Gewichte nehme, dann ist das wahrscheinlich keine gute Quadraturformel auf dem kleineren Intervall. Das heißt, ich werde nicht darum hinkommen, hier zumindest neue Gewichte einzuführen. Und die neuen Gewichte hängen jetzt ab, ja, davon, über welches Intervall ich hier integrieren will. Das heißt, meine neuen Gewichte, wenn ich die einführe, sind welche, die hängen davon ab, von dem J. Also ich habe hier Koeffizienten aj drin, und zwar von l gleich 1 bis j minus 1, noch ganz, ganz viele. Also das heißt, ich habe hier Koeffizienten ajl als Gewichte für diese neue Quadraturformel. Also mit Gewichten ajl für jedes j einen neuen Satz an Gewichten von dieser Quadraturformel. Ja, und was sich da wieder anbieten wird, ist zu sagen, diese Quadraturformel, die ich hier verwende, soll wieder mindestens Exaktheitsgrad 0 haben. Also wenn das f einfach die 1-Funktion ist, dann soll das doch gefälligst exakt klappen. Das heißt, wenn hier das f die 1-Funktion wäre, stände hier rechts die Summe der ajls, l gleich 1 bis s minus 1. Und auf der linken Seite hätten wir hier stehen cj mal h, weil das wäre ja gerade die Intervallbreite. Das heißt, wir haben wieder dieselbe Geschichte. Wenn wir das h halbieren, müssten wir die ajls alle mit halbieren. Und das ist natürlich blöd für irgendwelche Konvergenzuntersuchungen. Das könnte man natürlich machen, das wird sich nichts ändern am Verfahren, aber das macht uns die Untersuchung natürlich furchtbar schwer, wenn wir die ajls, wenn die h abhängig sind. Also machen wir die Schreibweise wieder so, dass die ajls nicht h-abhängig sind. Das heißt, wir nehmen hier ein h raus aus den ajls. Also was hier die ajls sind, das ersetzen wir in der Notation durch ajl mal h. Ganz kleinen Moment. Das heißt, ich habe hier einen h und hier einen cj. Sie haben noch eine Frage?
Ja, müssen die Summe unten ist j minus 1
gehen? Oh ja, danke.
Beziehungsweise im
ja, da kommen wir gleich zu. Genau. Wir lassen es für den Moment auf j minus 1 und die andere Frage beantworte ich Ihnen sofort. So, das heißt, wenn wir das so normiert haben, dann haben wir hier oben wieder automatisch Exaktheitsgrad 0. Für f gleich 1 wird das exakt integriert. Und wir haben eine Bedingung an die ajls, die nicht von h abhängen. Also wir können die ajls jetzt konstant halten und das h gegen 0 laufen lassen und haben automatisch auch für kleinere h's Exaktheitsgrad 0. Ja, auf die Art und Weise könnten wir das machen. Dann hätten wir jetzt also ein Verfahren, was, wenn wir uns für die ganzen Koeffizienten entschieden haben, uns die Differentialgleichung lösen würde. Wir hätten das als Formel, wir fassen es gleich zusammen. Wir hätten also das y1 und analog natürlich genauso von yi auf yi plus 1, also von y0 auf y1 komme ich, indem ich aufaddiere eine solche Summe von f-Auswertungen, wobei die bj's und die cj's aus irgendeiner Quadraturformel vielleicht übernommen sind oder extra analysiert werden, was denn da eben gute bj's und cj's sind. Und die eta-j's aus dieser Formel hier bestimmt werden. Auch das ist ja eine explizite Formel. Also meine eta-j's kriege ich raus, indem ich y0 nehme plus eine solche Formel hier, eine solche Summe von gewichteten Funktionsauswertungen von den vorherigen Steigungen, die ich schon bestimmt habe. Und damit hätten wir ein allgemeines Verfahren, mit dem wir irgendwo Steigungen im Richtungsfeld sammeln und uns aus diesen gesammelten Steigungen irgendwie mit einem gewichteten Mittel sagen, wie wir von y0 auf y1 kommen, beziehungsweise von yi auf yi plus 1. Ja, Sie sehen, so wie ich es hier hingeschrieben habe, ist alles explizit. Jetzt kommen wir zu Ihrer Frage mit dem j oder s bei dem Summenindex. So wie wir es hier hingeschrieben haben, ist das alles explizit. Und das ist auch sehr natürlich so. Also wir sagen an der Stelle hier, um eine neue Steigung im Richtungsfeld zu bestimmen, also um einen neuen y-Wert im Richtungsfeld zu bestimmen, nehme ich mir die schon vorhandenen Werte. Also wenn ich gerne wissen möchte, was ist hier, also wenn ich gerne zum Beispiel meine Steigung irgendwo hier auswerten möchte, dann ist die Frage, welchen y-Wert nehme ich. Also ich habe zum Beispiel das hier irgendwo als Stützstelle mit drin. Dann muss ich mich entscheiden, welche Steigung, welchen f-Wert nehme ich denn an dieser Stützstelle. Das heißt, die Frage ist, welchen y-Wert glaube ich, dass meine Funktion hat an dieser Stützstelle. Also welches eta nehme ich dann? Und dann ist es naheliegend zu sagen, ich benutze alle vorherigen Stützstellen, alle Steigungen, die ich an den vorherigen Stützstellen schon habe, benutze ich irgendwie zur Approximation der Steigung, also des y-Wertes hier, damit ich da die Steigung ausrechnen kann. Aber wir schleppen das die ganze Zeit schon mit, und Herr Gamatta wird Ihnen nächste Woche erklären, warum das denn so wichtig ist, dass wir das die ganze Zeit mitgeschleppt haben. Auch so Dinge wie das implizite Euler-Verfahren. Beim impliziten Euler-Verfahren benutzen wir ja nicht nur die Steigung, die wir schon haben, sondern wir benutzen auch die Steigung an dem Punkt, wo wir mal landen werden. Das heißt, wir benutzen Steigungen, die wir noch gar nicht ausgerechnet haben, und haben damit ein implizites Verfahren. Wir haben keine Vorschrift für das neue yi plus 1, sondern wir hatten eine Gleichung für das neue yi plus 1. Und wenn wir das bei dem impliziten Euler erlaubt haben, dann könnten wir das hier eigentlich auch erlauben. Also wenn wir das Ganze auch implizit zulassen, und wie gesagt, ich muss Sie noch bis nächste Woche vertrösten, damit Sie wirklich sehen, warum das so wichtig ist, dass wir auch implizite Verfahren zulassen. Wenn wir das zulassen, dann könnten wir sagen, okay, wir benutzen an dieser Stelle hier vielleicht auch das eta L, wo wir überhaupt erst hinwollen. Dann letztlich haben wir genau das gemacht beim impliziten Euler. Wir haben gesagt, wir laufen dorthin, sodass an dem Punkt, wo wir hingelaufen sind, die Steigung stimmt. Es wird also dementsprechend, dass wir beim impliziten Euler ein eta 1 ausrechnen, wobei dieses eta 1 so ist, dass es gerade, wenn wir dahin gelaufen sind mit dieser Steigung, wir auch tatsächlich dort angekommen sind. Das heißt, man könnte an der Stelle auch sagen, wir nehmen das L gleich J, also das eta J, wo wir gerade hinlaufen wollen, das, was wir gerade berechnen wollen, das nehmen wir mit rein. Und tatsächlich, also die meisten Verfahren, die man hat, haben nicht mehr implizit halt als dieses eta j mit drin zu haben. Aber für die Analyse, für das, was wir weitermachen, macht es überhaupt keinen Unterschied, wenn wir die anderen etas auch zulassen. Da gibt es eigentlich keine praktisch bedeutenden Verfahren für, aber das ermöglicht uns, das Ganze gleich in der ganz kompletten Allgemeinheit zu lassen. Also wir lassen an der Stelle auch zu, dass irgendwelche etas verwendet werden, die irgendwo rechts draußen aus dem Integrationsgebiet liegen, und schreiben hier einfach die Summe L gleich 1 bis S. Das heißt, wir erlauben dieser rechten Summe hier alle Etas zu verwenden, auch die, die wir noch gar nicht haben. Und dementsprechend haben wir dann eben ein implizites Verfahren. Also das, was hier rauskommt, wenn wir sagen, eta j soll sein y0 plus diese Summe hier, das ist jetzt eben keine Definition, keine Vorschrift mehr, um das eta j zu berechnen, sondern das ist eine Gleichung für jedes eta j, das von allen anderen Etas unter Umständen abhängt. Da müssen wir uns Gedanken machen über Lösbarkeit und wie wir die Lösung rausbekommen. Und damit ist entsprechend hier die Forderung an die Gewichte auch, dass wir hier L gleich 1 bis S haben. Also alle Gewichte zusammen sollen das CJ ergeben. Ja, und damit erhalten wir die ganz allgemeinen Ronkutta-Methoden. Also was wir jetzt noch zu spezifizieren haben, sind die Stützstellen, die CLs müssen wir spezifizieren. Also wo auf unserem Intervall sammeln wir, also wo auf der x-Koordinate sammeln wir unsere Steigung, nehmen wir die linke Steigung, die rechte Steigung, die Steigung im Mittelpunkt und so weiter. Und wir müssen spezifizieren, mit welchem Gewicht nehmen wir dann die Steigung, die wir da gesammelt haben im gewichteten Mittel. Und dann müssen wir spezifizieren bei den y-Koordinaten, die wir gewählt haben, um die Steigungen zu nehmen. Da stecken wieder Quadraturformeln drin. Welche Gewichte nehmen wir bei den Quadraturformeln? Und da haben wir eine Quadraturformel pro Eta, was wir brauchen. Also pro Stützstelle, wo ich eine y-Koordinate brauche, habe ich nochmal einen Satz von Gewichten für meine Quadraturformel. Die müssen wir spezifizieren. Und wenn wir das haben, also wenn uns eine göttliche Eingebung sagt, welche A, Bs und Cs denn ein tolles Verfahren geben, dann hätten wir also gegeben die AJLs, die BJs und die CJs. Das sind reelle Zahlen. J gleich 1 bis S, L gleich 1 bis S mit Minimalforderungen, ansonsten nennen wir das nicht Runge-Kutta-Verfahren, also mit Summe J gleich 1 bis S der BJs, die sollen zumindest gleich 1 ergeben, und die Summe der AJLs soll CJ ergeben, L gleich 1 bis S. Das heißt, das Letzte, was wir hier haben, sind auch S-Bedingungen. Das soll gelten für alle J gleich 1 bis S. Wenn wir also diese Koeffizienten hier haben, S² plus S plus S Stück, dann können wir unser Verfahren anwenden. Und unser Verfahren sieht so aus, wir bestimmen zuerst die Eta Js. Und ich muss schreiben bestimme, denn ich habe ja unter Umständen keine explizite Vorschrift, sondern eine implizite Gleichung dafür. Also ich muss die Eta Js bestimmen. J gleich 1 bis S aus der folgenden Gleichung. Eta J gleich. Und ich schreibe es Ihnen jetzt, ich gehe jetzt auf den Schritt von I auf I plus 1, also habe ich an der Stelle hier entsprechend Eta J ist YI plus diese Summe hier mit XI eingesetzt, also YI plus unsere Schrittweite H, die kann ja auch abhängen, wenn wir kein äquidistantes Gitter haben, also schreiben wir hier auch HI mal die Summe L gleich 1 bis S AJL F von XI plus CLH Eta L. Das müssen wir, das soll gelten für alle J gleich 1 bis S. Das heißt also, ich kann die auch nicht nacheinander lösen, sondern die sind gekoppelt. Ich kann hier, schlimmstenfalls habe ich hier wirklich für L gleich 1 bis S Koeffizienten ungleich 0 drin stehen bei den AJLs. Natürlich davon ab, welche AJL, wie ich die AJLs wähle. Das heißt, es kann sein, dass um das Eta 1 zu berechnen, ich das ganze Eta 1 bis Eta S schon brauche rechts. Das heißt, ich habe hier gekoppelte Gleichungen, das heißt, ich muss alle Etas gleichzeitig berechnen. Das heißt, was ich hier habe, ist in Wahrheit ist nicht eine Gleichung, die ich, also nicht viele Gleichungen, die ich nacheinander lösen kann, sondern ich muss alle Gleichungen zusammenlösen. Das heißt, das ist ein Gleichungssystem mit S-Gleichungen für S-Unbekannte. Nee, ist natürlich noch schlimmer. Und wir haben ja immer vektorwertige Differentialgleichungen. Also wir haben ja die skalarwertigen Differentialgleichungen, haben wir ja immer nur zur Veranschaulichung, weil ich das Richtungsfeld nur im Zweidimensionalen zeichnen kann. Aber Sie behalten sich im Hinterkopf, dass wir immer Differentialgleichungen betrachten, y' gleich f von xy von x, so weil das y vektorwertig ist, das f vektorwertig ist. Also zum Beispiel höhere Ordnung durch Transformation auf vektorwertige Dinge. Und natürlich, wenn Sie die Welt beschreiben, haben Sie selten so einfache Experimente, dass Sie überhaupt nur eine einzige Größe haben, von der alles abhängt. Sondern typischerweise haben sie ja mehrere Größen, die sich gegenseitig bedingen. Das heißt, unser Eta J, was wir hier vorkommen, was ich hier hergeleitet habe und was wir so als Parameter mit reinkamen, dieses Eta J ist ja eigentlich eine Approximation an das Y, wo wir es gebraucht haben. Das heißt, unsere Eta Js, die wir hier verwendet haben, die hier, die gehen hier in die zweite Komponente von dem F rein, wo ein d-dimensionaler Vektor hingehört. Das heißt, die Eta Js, die wir hier haben, die sind d-dimensional. Jedes Eta J besteht nochmal aus d-Komponenten. Also die Frage ist, wie wählen wir diese d-Komponenten? Und das klappt aber alles mit dieser skalaren Idee, das geht alles wunderbar durch. Das Eta J hat D-Komponenten, das Y hat D-Komponenten. Entsprechend ist dieses Integral hier einfach das Integral über jede einzelne Komponente von den D-Komponenten von F. Und dann nehme ich einfach in jeder der D-Komponenten nehme ich dieselbe Quadraturformel. Dann stimmt auch diese Formel hier, das Integral über alle D-Komponenten ist die Summe über diese D-komponentigen Vektoren. Das heißt, das passt alles und das ist alles äquivalent dazu, dass ich komponentenweise diese Quadraturformel genommen habe. Aber das bedeutet eben, wenn wir hier implizit sind, dann sind wir unter Umständen richtig schlimm implizit. Das heißt, unter Umständen hängen, wir wissen ja nicht, wie das F diese D-Komponenten, was das F damit macht. Das heißt, diese D-Komponenten entkoppeln hier zwar noch, also wir haben hier zwar D-Gleichungen stehen, aber also für jedes J haben wir hier D-Gleichungen stehen und diese D-Gleichungen können auch noch untereinander gekoppelt sein, weil das F natürlich zur Berechnung, also die erste Komponente von F, könnte abhängen von der fünften Komponente von dem Eta und umgekehrt. Das heißt, was wir hier haben, sind nicht S-Gleichungen für S-Unbekannte, sondern wir haben D mal S-Gleichungen für D mal S-Unbekannte. Also Sie sehen, das mit dem Impliziten wird immer schlimmer. Jetzt müssen wir schon um einen einzelnen Schritt von unserem Lösungsverfahren für Differentialgleichungen durchzuführen, müssen wir ein Gleichungssystem lösen, was so viele Komponenten hat wie die Dimension unserer Differentialgleichung. Die kann sehr, sehr hoch sein. Denken Sie an Vielteilchensysteme, wo Sie bei jedem einzelnen Teilchen jede einzelne Komponente, x, y, z-Komponente, plus die Geschwindigkeiten, indem Sie es von zweiter Ordnung auf erster Ordnung transformiert haben, also für jedes Teilchen 6 Komponenten haben. Und dann möchten Sie natürlich ein paar tausend, hunderttausend, Millionen Teilchen beschreiben. Also dieses D kann unglaublich groß sein. Naja, und das S, die Stufenzahl, das ist ja das, was wir wahrscheinlich auch hochtreiben möchten. Denn implizites Euler, explizites Euler, da verwenden wir nur überhaupt nur eine Richtung, um diese Vorhersage zu machen. Das hing dann zusammen mit linearem Taylor, O von H Quadrat auf einem Teilintervall, O von H dann insgesamt als Fehler. Also der Trick, um einen kleineren Fehler zu bekommen, wird wahrscheinlich darin bestehen, das S höher zu treiben. Wenn Sie an sowas wie eine quadratische Approximation denken, brauchen Sie dafür auch mehr als eine Information. Das heißt, Sie werden mehr als eine Richtung brauchen, dann brauchen Sie vielleicht zwei Richtungen, vielleicht kriegen Sie damit ein O von H hoch 3 hin und dann ein O von H Quadrat insgesamt. Also das heißt, das S werden wir auch noch ein bisschen hochtreiben wollen. Also das sieht immer noch, diese impliziten Methoden machen immer noch die wirken immer noch relativ verrückt. Das heißt, die Vorteile werden wir gut begründen müssen nächste Woche, warum man das überhaupt macht mit diesen impliziten Methoden. Ja, wenn man es dann gemacht hat, also wenn wir das für den Moment aufschieben, und es könnte ja immer noch sein, dass wir nicht implizit sind, also wir haben es in der Hand, wie wir die A's wählen. Wenn wir die A's so wählen, dass die bis j minus 1 nur ungleich 0 sind und ab A und ab, also für L größer gleich j, A j L gleich 0 ist, dann steht hier in der rechten Summe steht einfach gar keine Eta j's mehr drin oder spätere Eta j's, dann können wir die Eta j's einfach nacheinander berechnen. Also die expliziten Verfahren sind da ja auch immer noch mit drin. Wenn wir es dann geschafft haben, die Eta j's irgendwie zu bestimmen, also dieses Gleichungssystem irgendwie zu lösen, dann können wir damit entsprechend unser y i plus 1 ausrechnen. Also letzter Schritt wäre dann, setze y i plus 1 gleich y i plus die entsprechend gewichtete Summe b j f von x i plus c j h i eta j, j gleich 1 des s. Das heißt, der Schritt wäre immer explizit. Und wenn Sie zurückdenken an das implizite Euler, also alles, was implizit sein könnte, haben wir jetzt in diese Berechnung von den Eta J's ausgesourced. Ja, und diese Verfahren nennt man, wie schon erwähnt, die sogenannten Runge-Kutta-Verfahren. Und wir haben uns eben schon überlegt, die sind explizit, wenn die AJLs ja so gleich 0 sind, dass ich die Eta J's nacheinander berechnen kann. Also wenn ich um Eta 1 zu berechnen, hier gar keine weiteren Etas brauche. Das heißt, wenn die AJLs für J gleich 1, wenn da alle A's gleich 0 sind, dann kann ich das Eta 1 direkt ablesen, dann ist Eta 1 einfach YI. Wenn ich für das Eta 2, darf dann das Eta 1 hier drin vorkommen. Also für Eta 2, für J gleich 2, darf hier den AJ1, also den A21 vorkommen, aber kein A22 oder A23 oder so mehr. Entsprechend Eta 3, Eta 4 kann die vorherigen Etas benutzen, dann kann ich das Ganze nacheinander explizit ausrechnen. Und nur wenn hier Etas vor, also wenn bei der Berechnung von Eta J hier eine Summe vorkommt, wo auch das Eta J selber mit drinsteht oder spätere Eta J, erst dann habe ich das Implizite mit dabei. Also das bedeutet, wir sind explizit, falls die AJLs gleich 0 sind für L größer gleich J. Ansonsten implizit und eben im schlimmsten Fall ein DS-Kreuz-DS-Gleichungssystem, was auch noch nicht linear ist. Ja, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, wie wir das Ganze formulieren können. Wir haben das jetzt so formuliert, was irgendwo geometrisch anschaulich schön ist, dass wir sagen, wir haben unsere A's, B's und C's, die kommen immer mit rein. Und die anderen Geschichten, die wir hier berechnet hatten, waren die Etas, was gerade die Steigung waren, also die Y-Komponenten, an denen wir die Steigung gesammelt haben. Die Etas selber werden aber ja eigentlich gar nicht gebraucht. Also die Etas sind so ein Zwischenergebnis, was uns sagt, an welchen Y-Koordinaten sammeln wir die Steigung im Richtungsfeld, bevor wir dann die Steigung verwursteln zu einem gewichteten Mittel und daraus berechnen, wie das nächste YI plus 1 aussieht. Aber eigentlich haben wir die Etas ja nie gebraucht. Wir haben immer nur die Steigung an den Stellen Etas gebraucht. Das heißt, anstatt zu sagen, wir formulieren das hier mit den Etas, berechnen erst die Etas und machen dann aus den Etas die Steigung und packen das in das YI plus 1 zusammen, kann man das auch so formulieren, dass man sagt, diese Dinger hier, also nicht die Etas, nehmen wir als Unbekannte, sondern diese Dinger hier, die f an den Stellen, f ausgewertet an den Stellen Etas, das nehmen wir als Unbekannte. Und dann kriegt man eine äquivalente Formulierung von Runge-Kutta-Verfahren. Und diese äquivalente Formulierung sähe so aus, dass man nicht Etas bestimmt, sondern irgendwelche Steigungen, nennen wir sie Kjs, sind d-dimensionale Vektoren, genau wie die Eta-Js. Und diese Kjs sollen das sein, was hier vorher das f war. Das heißt, diese Kjs sollen jetzt lösen. Nun, was weiß ich über die Kjs? Die Kjs sollen diese Geschichte hier sein. Und ich weiß, die Eta-Js sollen diese Geschichte hier rechts sein. Das heißt also, die Kjs sehen so aus, dass sie f von xi plus clh das jk soll an der j-Stützstelle ausgewertet sein. Das kj soll die Steigung sein an dem j-Punkt x-Koordinate, y-Koordinate. Also hier müsste ich reinschreiben eta j. Und damit das berechnen, muss ich das eben entsprechend aus der Formel, die ich für das eta j habe. Das heißt, für das eta j, wenn ich das eliminieren will, muss ich jetzt diesen langen Ausdruck hier einsetzen. Also das heißt, das kj ist f von xi plus cjh mal diesen kompletten Ausdruck hier yi plus hi Summe l gleich 1 bis s ajl f von xi plus clh eta l. Hier stehen die Etas aber ja wieder drin, die will ich ja gerade eliminieren, aber das f von einer solchen Stelle, das war ja gerade das, was ich k genannt hatte. Das heißt, das, was hier steht, wäre ja gerade das lte k. Das heißt, hier hätten wir stehen kl. Und dann haben wir eine Vorschrift, die äquivalent dazu ist, was ich hier bei den Eta-Js habe als Vorschrift, nur dass meine Unbekannten jetzt nicht mehr die y-Koordinaten sind, wo ich die Steigung nehme, sondern die Steigung selber. Ja, und wenn ich die Ks bestimmt habe, dann kann ich damit natürlich genauso das yi plus 1 bestimmen. Also yi plus 1 wäre dann yi plus hi mal die Summe bi bj kj, j gleich 1 bis s. Ja, und für diese Runge-Kutta-Methoden hat sich eingebürgert, dass man diese A's, B's und C's, die man hat, dass man die in so einem gewissen Tableau zusammenfasst. Die Schreibweise möchte ich Ihnen noch schnell zeigen. Also wir kennen so eine Runge-Kutta-Methode, also bisher ist noch nichts gewonnen. Wir haben jetzt einen allgemeinen Ansatz, wie wir Verfahren entwickeln können. Wir müssen uns natürlich überlegen, dass dieser allgemeine Ansatz jetzt auch Vorteile hat. Also wir haben jetzt ganz viele Freiheiten, wie wir Verfahren entwickeln könnten. Wir könnten uns ganz viele verschiedene Koeffizienten Bs und Cs wählen, entsprechend ganz vielen verschiedenen Quadraturformeln, welche Stützstellen wir nehmen, welche Gewichte wir nehmen. Wir haben ganz viele Freiheiten, wie wir diese As bestimmen, welche Quadraturformeln, also welche Gewichte wir nehmen für diese Berechnung der Zwischenstellen, der Etas. Und wenn wir uns für die entschieden haben, dann schreibt man sich das typischerweise in so einer Form, dass wir sagen, das C schreiben wir als einen Spaltenvektor, das A schreiben wir als so eine Matrix und unten schreiben wir uns das B als liegenden Vektor hin. Also das heißt, wir schreiben uns hier den Vektor C1 bis CS, die Matrix daneben A11 bis A1S, AS1, bis ASS und unten B1 bis BS, das nennt man auch das sogenannte Butcher-Tableau. Ja, und Sie können, was Sie da drin sehen können zum Beispiel, ist, ob diese Minimalbedingung erfüllt ist. Also wenn die Summe der As zeilenweise wäre ja gerade die Summe der AJLs über L, die musste gerade CL geben. Das heißt, diese Zeile in der Matrix A, die müsste dem entsprechenden C-Koeffizienten entsprechen. Das würde gerade dem entsprechen, dass diese Minimalforderung an die A's erfüllt ist, dass diese Quadraturformel, die wir verwendet haben, um die Zwischenstelle Eta L auszurechnen, dass die mindestens Exaktheitsgrad 1 hat. Also hier hätten wir die Summe gleich den CLs und ansonsten müsste hier unten die Summe der BLs, die müsste noch gleich 1 ergeben. Das ist sowas, was man da drin noch mit ablesen kann. Lassen Sie mich an der Stelle auch schon darauf hindeuten, dass man das eigentlich die CLs natürlich völlig redundant sind. Denn gerade wenn Sie sagen, Sie können die CLs immer sehen als Summe der Zeile hier, Dann ist die Frage, warum muss ich die dann überhaupt hinschreiben? Die Summe könnte ich auch selber bilden. Also Sie könnten die Runge-Kutta-Verfahren auch komplett ohne die Cs formulieren. Wenn Sie sagen, die Cs sind einfach die Summe der As, dann fallen die einfach raus. Und das Ganze hat sogar noch eine höhere Bedeutung. Sie können nämlich jede Differentialgleichung, die Sie haben, die Cs entsprechen ja gerade den Stützstellen von unseren Xis, an welchen X-Stellen wir das Ganze auswerten. Tatsächlich können Sie, das kommt auf einem der nächsten Übungsblätter, Sie können jede Differentialgleichung umschreiben in eine sogenannte autonome Differentialgleichung, die gar nicht mehr von X abhängt. Das ist auch wieder so ein Trick, indem Sie einfach eine zusätzliche Komponente mit dazu führen, ähnlich wie wir das bei der höheren Ordnung gemacht haben. Und dann kann man sich überlegen, wenn diese Minimalforderung erfüllt ist, dann ist dieses Umschreiben auf eine autonome Differentialgleichung das invariant für die Runge-Kutta-Verfahren. Das heißt, ob Sie das Runge-Kutta-Verfahren anwenden auf die ursprüngliche Differentialgleichung oder auf die transformierte autonome Differentialgleichung, das ist völlig egal. Das werden wir ab und zu bei Beweisen ausnutzen. Also wir werden es auf dem Übungsblatt beweisen und wir werden es ab und zu in Beweisen ausnutzen, dass es einfacher ist, die Dinge zu beweisen für autonome Differentialgleichungen. Wenn man das hinschreibt, also man müsste eigentlich diese x-Zwischenstellen überhaupt gar nicht behandeln in der Literatur, weil man sowieso alles umschreiben kann auf autonome Differentialgleichungen. Entsprechend müsste man diese Cs überhaupt gar nicht hinschreiben, weil man diese Stützstellen ja gar nicht mehr braucht. Es ist aber trotzdem oft praktisch, die mitzuführen. Einfach für die Anschauung ist es oft einfacher, mit der nicht autonomen Differentialgleichung zu arbeiten. Entsprechend hat man da die Stützstellen noch dabei, die spielen da noch eine Rolle. Aber behalten Sie sich vor Augen, dass diese Stützstellen sich sowieso, also die ergeben sich sowieso aus den Summen der A's. Also wenn Sie A und B kennen, ist das C automatisch schon durch diese Minimalforderung, die wir hier oben haben, schon automatisch festgelegt. Ja, und dann kann man sich natürlich überlegen, wie sehen denn die Methoden aus, die wir uns bisher überlegt haben? Passen die in dieses Schema? Also sollten sie, eine Motivation war ja, wir sammeln irgendwelche Steigungen im Richtungsfeld. Machen wir das zumindest für expliziten und impliziten Euler. Die anderen haben wir dann, glaube ich, auf dem Übungsblatt für Sie. Also zum Beispiel das explizite Euler. Wie sähe das aus? Das können wir direkt ablesen. Beim expliziten Euler hätten wir Ganze hier in dieser Form mit den Etas, das ist oft die anschaulichere Form. Was machen wir beim expliziten Euler? Beim expliziten Euler setzen wir yi plus 1 gleich yi plus hi mal f an der Stelle xi und yi. Ich gehe mit der Steigung in den Punkt, wo ich gestartet bin. Das heißt also, wir haben an der Stelle, das b ist einfach gleich 1, bj gleich 1. Das S ist gleich 1, wir haben nur eine einzige Stufe, nur eine einzige Richtung, die hier vorkommt. Und wie ist es mit den Etas? Ja, die Etas müssen so sein, dass das Eta 1 gerade gleich y1 ist. Eta 1 ist gleich y1 und damit das Eta, nicht y1, sondern yi, der i-Stelle. Und das b ist entsprechend hier b1 gleich 1. Wir haben ja nur einen Koeffizienten. Ja, also eta 1 soll sein yi. Das heißt also, was hier vorkommt, hier haben wir die Summe, es geht eh nur bis s gleich 1, bedeutet, dass das a11, was hier vorkommt, das muss gleich 0 sein, damit eta 1 gleich yi ist. Also a11 gleich 0. Das heißt also, beim expliziten Euler-Verfahren hätten wir als Butcher-Tableau das a gleich 0, das c, ah ja, das sehen wir auch hier, das müsste entsprechend das xi sein, also das c1 muss auch gleich 0 sein. Und als b hatten wir 1 raus. Ja, beim impliziten Euler war ja yi plus 1 gleich yi plus hi mal f von xi plus 1, yi plus 1. Das heißt, an der Stelle hier muss sein, wir nehmen die Steigung an der Stelle xi plus 1. Das bedeutet also, da fangen wir erstmal an, das b1 muss auch wieder gleich 1 sein, denn wir haben hier in dieser Summe, also wir haben offensichtlich nur eine Stufe, s gleich 1. Und wir haben hier eine Steigung mit Gewicht gleich 1. Dann haben wir das x genommen an der Stelle i plus 1. Das heißt, unser c1 muss auch gleich 1 sein. Und dann bleibt eigentlich nur für die a's, damit das stimmt mit dieser Zeilensumme, müsste das a11 auch gleich 1 sein, ansonsten wäre unsere Minimalforderung nicht erfüllt. Schauen wir noch kurz, ob das stimmt. Also wenn das eta 1 diese Geschichte hier erfüllt, yi plus hi mal 1, also f von xi plus clh ist xi plus 1, eta 1, das stimmt, das eta 1 gibt dann gerade das yi plus 1. Das heißt, unser implizites Euler ist auch ein Runge-Kutta-Verfahren mit entsprechend so einem Lipschitz-Tableau hier. Und für die anderen Verfahren, die wir uns am Anfang mal überlegt hatten, nehmen wir Mittelwert aus linken und rechten Steigungen, wir nehmen irgendwelche explizite Euler-Vorhersagen von dem Mittelpunkt und nehmen dann diese explizite Annäherung an den Mittelpunktswert für ein Y, für eine Mittelpunktsformel. All diese anderen Dinge, die passen auch in dieses Schema der Runge-Kutta-Verfahren, erfüllen auch alle diese Minimalforderungen, wie Sie sehen werden. Und das sehen Sie dann auf dem Übungsblatt. Wir haben jetzt eine Methode, um allgemeine Runge-Kutta-Verfahren zu entwickeln. Das heißt, wir können uns eine ganz allgemeine Methode aufschreiben, indem wir diese Koeffizienten wählen und dann eben entsprechend probieren, diese Etas zu bestimmen und dann das yi plus 1 das yi bestimmen. Die Frage ist, bei dieser Bestimmung von den Etas, da schwingt jetzt immer noch diese impliziten Methoden. Die schwingen immer noch so als gewisse dämliche Idee mit, denn wir haben uns damit ja eingehandelt, dass wir ein ds-Kreuz ds-Großes, also ds-Gleichungen für ds-Unbekannte, möglicherweise noch nicht linear lösen müssen. Und damit ist natürlich erstmal auch gar nicht klar, ob das überhaupt lösbar ist. Also, und das möchte ich Ihnen gerne vorführen noch. 1.4.4 sind diese impliziten Methoden, sind die überhaupt wohl definiert? Also wenn wir sagen, wir müssen für das Verfahren dieses oder jenes Gleichungssystem lösen, hat das überhaupt eine Lösung und hat das vielleicht mehrere Lösungen? Und für welche Lösung kriegen wir dann Konvergenz raus? Also 1.4.4, die Wohldefiniertheit impliziter Methoden. Nun, die Frage nach der Wohldefiniertheit impliziter Methoden ist erstmal sehr, sehr einfach zu beantworten, denn implizite Methoden sind erstmal im Allgemeinen einfach gar nicht wohldefiniert. Also das Gleichungssystem für die Etas, wenn wir uns überlegen, ob das denn lösbar ist, dann ist die Antwort erstmal im Allgemeinen nein, oder zumindest im Allgemeinen ist die Lösung nicht eindeutig. Das Gleichungssystem ist im Allgemeinen nicht eindeutig lösbar. Und das sehen wir direkt zeichnerisch, denn wenn Sie sich das implizite Euler-Verfahren veranschaulichen und Sie sagen, Sie sind hier irgendwo an dem Punkt x0, y0 und Sie möchten jetzt so laufen, dass die Steigung im Richtungsfeld am nächsten Punkt yi plus 1, wenn hier yi ist, dass die Steigung bei yi plus 1 gerade die ist, mit der Sie dahin gelaufen sind, dann können wir uns natürlich sofort zeichnerisch ein Nicht-Eindeutigkeitsbeispiel basteln, indem wir sagen, naja, wenn ich hier hingelaufen bin, und die Steigung an dieser Stelle sieht gerade so aus, dann war das richtig. Und wenn ich hier hingelaufen bin und die Steigung an dieser Stelle sieht gerade so aus, dann war das auch richtig. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir zwei Lösungen, die beide der impliziten Euler-Gleichung erfüllen. Das heißt, wir haben beim impliziten Euler-Verfahren, beim allereinfachsten impliziten Methode, haben wir schon im Allgemeinen keine eindeutige Lösung. Ja, kann das trotzdem irgendwie Sinn machen? Und auch da hilft uns das Bild weiter. Kann das irgendwie doch Sinn machen? Naja, was wir immer betrachten werden, ist ja dieser Limes h gegen 0. Und wenn Sie in Gedanken das h hier immer kleiner treiben, dann müsste ich diese gelben Pfeile, damit ich das Ganze für den yi plus 1, was hier liegt, dieses Gegenbeispiel konstruieren kann, müsste ich dann, wenn die beiden Punkte hier, damit die beiden Punkte hier gleich weit auseinander liegen, müssten meine gelben Pfeile schon eine viel, viel größere Steigung haben. Wenn ich noch näher dran gehe mit dem H, müssten diese gelben Pfeile noch viel größere Steigung haben. Also um ein Gegenbeispiel zu konstruieren, wo ich ganz nah dran an Y an diesen beiden Punkten landen kann, müsste ich schon extrem steile gelbe Pfeile malen. Und da hilft uns also unsere Generalvoraussetzung, dass wir angenommen haben, und das F und all seine Ableitungen sind beschränkt. Das heißt, diese Steigungen, die wir hier haben, die gelben Pfeile, die können nicht beliebig steil werden. Und das bedeutet, wir haben die Eindeutigkeit zwar nicht im Allgemeinen, aber wir kriegen die Eindeutigkeit tatsächlich hin, wenn wir das H nur klein genug wählen. Und das ist was, womit wir durchaus leben können. Wir analysieren die Verfahren eh erst für kleine Hs, also nah dran kommen an die wahre Lösung, kommen wir sowieso nur, wenn wir diese Schrittweite sehr klein wählen. Das heißt, wir könnten durchaus mit Verfahren leben, die überhaupt erst wohldefiniert sind für sehr kleine Schrittweiten. Das möchte ich Ihnen gerne vorführen, also Satz 1, 2, 1. Wir sind doch wohldefiniert, wenn die Schrittweite nur klein genug ist. Also zu jeder rechten Seite f, die wir immer unserer unsere Generalvoraussetzung erfüllen soll, zu jedem f, das die Generalvoraussetzung erfüllt. Und jedem Runge-Kutta-Verfahren, also jeder Koeffizientenmatrix A und Vektoren B und C, also unsere Koeffizienten A, J, L, B, J, C, J, immer J und L gleich 1 bis S mit S-Stufen und Minimalforderung sei erfüllt, existiert immer eine schrittweite H0 größer 0, sodass, wenn wir nur klein genug gehen, also wenn wir die Schritte kleiner als H0 machen, alles gut geht und das Gleichungssystem tatsächlich lösbar ist. Ein Schritt weiter H0 größer 0, sodass, egal wo wir gerade stehen, für jedes x in AB und jedes y in RD, wenn dieses x vorkommt als xi und dieses y vorkommt als yi, der nächste Schritt unseres Verfahrens wohl definiert ist. Und zwar für alle Hs bis zu H0. Also das Gleichungssystem Eta J gleich Y plus H mal die Summe L gleich 1 bis S. AJL, die Gewichte für die Etas, mal F von X plus CLH, Eta L. Also das Gleichungssystem, was wir zu lösen haben. Und damit ich mir ein bisschen Schreibarbeit spare, nenne ich das YI einfach Y, weil wir betrachten nur einen Schritt, entsprechend das HI nur H und das XI nur X. Und wenn wir dieses Gleichungssystem lösen wollen, dann ist es tatsächlich eindeutig lösbar. Ja, wie können wir das beweisen? Gleichungssysteme, wenn sie linear sind, haben sie in der linearen Algebra schöne Kriterien für Lösbarkeit aufgestellt. Für nichtlineare Gleichungssysteme gibt es solche schönen Kriterien nicht. Für nichtlineare Gleichungssysteme kann die Frage, ob es lösbar ist, beliebig schwer sein. Aber es gibt so ein paar Standardwerkzeuge, die wir haben in der Mathematik, um sowas zu untersuchen. Und das eine große Werkzeug, was wir auch schon verwendet haben, um zu zeigen, dass eine Differentialgleichung, die ja auch eine nichtlineare Gleichung ist, lösbar ist, genau mit dem Werkzeug können wir auch hier probieren, das anzusetzen. Das heißt, wir können probieren, ob der Banachsche Fixpunktsatz uns hilft. Und was hier steht, das ist ja sogar schon eine Fixpunktgleichung. Also wir haben alle Etas zusammen, es muss ergeben, das, was hier auf den rechten Seiten steht, ist unter Umständen gekoppelt, also müssen wir das zusammen auffassen. Das heißt, die Frage, das ist das, was hier steht auf der rechten Seite, ist das eine Kontraktion in Eta? Wenn das eine Kontraktion ist, also eine Selbstabbildung, ist es offensichtlich, wenn ich hier irgendwelche Etas einsetze, DS-Komponenten insgesamt, also jedes einzelne Eta J ein D-dimensionaler Vektor, alle zusammen ein DS-dimensionaler Vektor, setzt das hier alles ein, rechnen damit diese rechten Seiten alle aus, schreibt die untereinander, habe ich eine Abbildung vom R hoch DS in den R hoch DS. Ist das eine Kontraktion? Naja, auch das sieht gar nicht so schlecht aus, denn hier steckt immerhin ein H drin. Also das, was hier passiert mit dem Eta, wird irgendwie abhängen von, was das F mit dem Eta macht. Und dann wird es am Ende noch mit H multipliziert. Und mit H multiplizieren heißt, für kleine Hs habe ich eine gute Chance, dass es eine Kontraktion wird. Die Frage ist nur, was das ganze Zeugs davor damit macht und das F insbesondere damit macht. Und das F ist irgendeine allgemeine nichtlineare Funktion. Das heißt, um zu überlegen, ob das F eine Kontraktion ist, könnte es sich anbieten, das abzuleiten. Denn letztlich macht das F mit einem Eta ungefähr das, was die Ableitung, wie das Produkt von der Ableitung von F mal Eta zu nehmen. Das wäre die lineare Approximation, die wir haben. Also machen wir das, schreiben uns das Ganze als eine große Fixpunktgleichung und betrachten die Ableitung der Fixpunktvorschrift, um uns zu überlegen, ob diese Fixpunktiteration, diese Fixpunktvorschrift, die da steht, eine Kontraktion ist. Also wir schreiben Stern als eine große Fixpunktgleichung. Und wir müssen ja alle Etas gleichzeitig aus all diesen Gleichungen ausrechnen. Also wir schreiben uns Stern als eine große Gleichung in einem langen Vektor Eta. Phi von Eta gleich Eta, bleiben wir in der Reihenfolge so rum, Eta gleich Phi von Eta. Wobei in dem Eta drin stehen alle Etas zusammen, also Eta 1, Eta 2 und so weiter bis Eta S. Für jede Stufe kriegen wir ein Eta raus. Und jedes dieser Etas war ja ein D-dimensionaler Vektor, also D-dimensionale Vektoren untereinander geschrieben. S Stück gibt einen DS-dimensionalen Vektor. Und unser Phi von Eta soll dann so sein, dass diese Gleichung hier äquivalent ist hierzu, das heißt, in dem Phi von Eta müssen wir diese rechten Seiten von Stern für jedes J untereinander schreiben. Also das heißt, Phi von Eta ist die rechten Seiten untereinander geschrieben. Also geben wir den auch Namen. Die erste rechte Seite nennen wir Phi 1 von Eta. Die letzte rechte Seite nennen wir Phi, ist dann entsprechend Phi S von Eta. Und Phi J von Eta ist diese rechte Seite hier, also Y plus H mal Summe L gleich 1 bis S. AJL FX plus CLH Eta L. Die Dinger, diese rechten Seiten haben wieder D-Komponenten, halten uns immer im Hinterkopf, in welchen Dimensionen wir gerade sind. Das heißt, auch das hier wäre ein DS-dimensionaler Vektor. Ja, das heißt, das Phi ist eine Abbildung, die bekommt einen DS-dimensionalen Vektor, macht damit einen DS-dimensionalen Vektor, ist also insbesondere schon mal eine Selbstabbildung auf einem Banachraum. Das ist gut, dafür haben wir im Banachschen Fixpunktsatz bewiesen. Ob es eine Kontraktion ist, gäbe es jetzt zwei Möglichkeiten, wie wir probieren könnten, uns dem zu nähern. Entweder wir ersetzen das, wir probieren es direkt einzusetzen, also könnten einsetzen Phi von Eta 1 minus Eta minus Phi von Eta 2. Dann hätten Sie hier was stehen mit F von Eta 1 und F von Eta 2 und die Frage ist, kommen wir da irgendwie auf Eta 1 minus Eta 2 raus? Das könnte man, und an der Stelle wird es schwierig, also Sie können dann probieren, hier was mit der Lipschitz-Stetigkeit zu benutzen. Das wäre die eine Möglichkeit, da dran zu gehen. Es geht sogar noch direkter, noch mehr brutal straightforward. Wenn Sie eine Abbildung haben, möchten gerne wissen, ob das eine Kontraktion ist, gucken Sie sich die Ableitung an und wenn die Ableitung kleiner ist als 1, dann heißt das gerade, es ist eine Kontraktion. Und diesen Ausdruck hier können wir offensichtlich leicht ableiten, denn der ist ja zusammengesetzt aus elementaren Funktionen. Also überlegen wir uns, was wäre die Ableitung? Die Ableitung Phi' von Eta ist, wenn wir sonst nichts dazu sagen, ist immer das, was das kanonische Äquivalent ist zur Ableitung im Eindimensionalen, ist die Jacobi-Matrix. Die Jacobi-Matrix würde entsprechend sein, alle Komponenten von Phi abgeleitet nach allen Komponenten von Eta. Das heißt, wenn wir hier zeilenweise das Phi definiert haben, dann bedeutet das, die Jacobi-Matrix von Phi besteht einfach zeilenweise aus den Jacobi-Matrizen von diesen Abbildungen hier. Denn sie würden ja einfach die späteren Komponenten von Phi kämen entsprechend in der späteren Jacobi-Matrix vor. Also das heißt, Phi' von Eta ist die Jacobi-Matrix von Phi1' von Eta bis zur Jacobi-Matrix Phi S' von Eta. Prima, also müssen wir nur diese Ausdrücke, die hier stehen, nach den Etas ableiten. Und wie sieht das aus? Nun, ein Phi J' von Eta wäre gleich die Jacobi-Matrix von diesem Ausdruck hier. Das heißt, wir nehmen uns alle Komponenten, alle D-Komponenten von diesem Ausdruck, leiten ab nach allen Komponenten aller Etas. Das heißt, da bietet sich an, wir bleiben bei der Nummerierung so, wie wir es bei den Etas zusammengefasst haben. Also wir leiten zuerst ab nach allen Komponenten von Eta 1. Dann es gibt die ersten D-Spalten, danach der in allen Komponenten von Eta 2 und so weiter. Das heißt, auch hier bietet es sich an, das aufzuteilen. Was hier drin steht, ist erstmal, dass Phi J, die Jacobi-Matrix von Phi J, nur aufgefasst als Funktion von Eta 1. Ich nehme hier diese partielle Ableitungsschreibweise. Also das Phi J ist eine dekomponentige Funktion. Das Eta 1 ist ein dekomponentiger Vektor. Und wenn ich das so schreibe, dann meine ich, dass Phi J aufgefasst als Funktion von Eta 1, alle anderen Etas konstant gehalten und davon die Jacobi-Matrix gebildet. Und das würde mir gerade die ersten D-Spalten, D-Spalten geben von der Jacobi-Matrix, von diesem Ausdruck. Dann müsste ich in der Jacobi-Matrix von diesem Ausdruck hier nach den Komponenten von Eta 2 ableiten, nach den Komponenten von Eta 3 ableiten und so weiter, bis ich am Ende abgeleitet habe nach den Komponenten von Eta S. Also das heißt, hier hätten wir eigentlich eine DS Kreuz DS-Matrix und die einzelnen Komponenten davon sind jeweils Matrizen mit D-Zeilen und S mal D-Spalten. Und diese Dinger, die hier vorkommen, das sind jetzt quadratische Matrizen D kreuz D, D-Komponenten und D-Variablen, wovon es abhängt. Ja, und die können wir jetzt einfach ausrechnen. In diesem Ausdruck hier können wir ja leicht ableiten. D phi J nach D Eta L der ist gleich. Das y ist konstant, fällt also weg. Dann haben wir hier einen h. Bei der Summe steht drin, das haben wir hier, die Summe l gleich 1 bis s über das f, wobei dann bei dem f nur das l, eta l drin vorkommt, was gerade der Summenindex ist. Das heißt, wenn ich nach einem festen eta l ableite, bleibt bei dieser Summe nur der entsprechende Index übrig. Den haben wir eh schon L genannt, dann passt das von der Notation her auch. Also das heißt, hier bleibt nur stehen AJL und dann die Ableitung von diesem Ausdruck hier nach Eta L. Das machen wir wieder mit dieser, könnte man entweder mit dieser partiellen Ableitungsschreibweise machen oder ich würde das gerne so schreiben. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Vorlesung, die Notation, die wird ab und zu nützlich sein, dass ich die Jacobi-Matrix bilde von dem F, was D-Komponenten hat, nach den hinteren D-Komponenten, also nach den Y-Komponenten, die in F drinstehen. Also FY mit Index Y soll bedeuten, wir nehmen uns die D-Komponenten, wir nehmen uns das F als Funktion der hinteren D-Komponenten und bilden davon die Jacobi-Matrix. Also FYX plus CLH eta L. Ja, hilft uns das Ganze weiter? Das tut's, denn wir hatten angenommen, dass f und alle partiellen Ableitungen sind beschränkt. Das ist unsere große, unrealistische Generalvoraussetzung, unter der wir hier alles beweisen. Und Sie behalten im Hinterkopf, dass wir ähnlich, wie wir das bei Picard-Lindelöf gesehen haben, wenn wir es schaffen, unter dieser großen, unrealistischen Voraussetzung alles zu beweisen, wird daraus mit einem ganz einfachen Argument folgen, dass es auch ohne diese große, unrealistische Voraussetzung geht, dass es nämlich auch für C-unendlich rechte Seiten geht, die gar nicht überall beschränkt sind. Denn sobald wir eine Lösung haben und wir wissen, wir konvergieren gegen die Lösung, sind wir irgendwann in der Nähe der Lösung. Und ob die Funktion dann Richtung unendlich beschränkt ist oder unbeschränkt ist, wird letztlich komplett egal sein. Das heißt, wir können es beweisen unter der Annahme, dass diese Funktionen Richtung unendlich nichts Böses tun und wenn die doch was Böses tun Richtung unendlich, ja, dann sehen wir es ja gar nicht, das kriegen wir ja gar nicht mit. Aber noch haben wir die Voraussetzung für Beweise, das heißt, unser fy ist, egal was hier eingesetzt wird, ist kleiner gleich irgendeine Konstante. Es gibt ein C, was uns jeden einzelnen, um genauer zu sein, jeden einzelnen Eintrag in dieser Jacobi-Matrix hier beschränkt. Die A's sind fest, das heißt, jeder einzelne Eintrag von diesem Ding hier ist beschränkt durch irgendeine Konstante mal H. Also Generalvoraussetzung garantiert uns, es existiert ein C größer 0, sodass, wir haben jetzt noch C Schlange und C wird gleich erst auftauchen, es gibt ein C Schlange größer 0, sodass jede Komponente von D phi J nach d eta l beschränkt ist durch c mal h. Und zwar egal für welches x, an welcher Stelle x wir an der Stelle sind, also an welcher Stelle von den, also an welcher Stelle x und an welcher Stelle y wir uns die ganze Sache angeguckt haben. Und an welcher Stelle eta. Ja, und das heißt aber, wenn diese d phi j nach d eta l's, wenn da alle partiellen Ableitungen, die da drin stehen, wenn die alle durch sowas beschränkt sind, dann sind das überhaupt alle Ableitungen, die hier drin stehen in dem phi Strich. Denn das phi Strich ist ja zusammengesetzt aus diesen Bausteinen. Also wir haben, dass diese kleinen D-Kreuz-D-Matrizen enthalten nur Einträge, die beschränkt sind durch c mal h. Also enthält diese etwas größere Matrix nur solche Einträge und damit enthält die ganz große Jacobi-Matrix nur solche Einträge. Also jede Komponente von diesem Ausdruck und damit jede Komponente von Phi' von Eta ist hierdurch beschränkt durch C Schlange mal H. Ja, und das bedeutet aber, unsere Matrix ist beschränkt durch C Schlange, durch irgendeine Konstante mal H. Und dann ist komponentenweise beschränkt und damit auch in jeder Norm dadurch beschränkt. Sie wissen, alle Normen auf endlich-dimensionalen Vektorräumen sind äquivalent. Das heißt, wenn Sie das in irgendeiner Vektornorm haben möchten oder in irgendeiner Matrixnorm, Matrixnormen sind ja auch immer Vektornormen, Sie kriegen jetzt für jede Norm, die Sie gerne hätten, haben Sie eine Schranke C mal H mit unter Umständen einer etwas anderen Konstante. Denn Sie haben es, dass das Maximum über die Einträge beschränkt ist, das wäre eine Norm und alle anderen sind dazu äquivalent. Also daraus folgt, es existiert ein C größer 0, sodass auch in jeder Matrixnorm Phi' von Eta kleiner gleich C mal H ist. Wenn wir nichts dazu schreiben als Index, meinen wir immer die Matrixnorm, die zur Euklidnorm passt, die von der Euklidnorm induziert ist. Naja, und wenn Sie das haben, dann kann man aber ganz leicht zeigen, dass es eine Kontraktion wird für hinreichend kleine Cs. Also das bedeutet, die Ableitung ist irgendwann so klein, wie wir wollen. Und dann können wir ein Argument benutzen, was Sie wahrscheinlich in der Einführung in die Numerik schon gesehen haben. Also wenn Sie die Einführung in die Numerik bei mir gehört haben, dann haben wir das sogar als extra als Satz formuliert, dass wenn die Ableitung beschränkt ist durch eine Konstante kleiner 1 und gewisse Zusatzbedingungen, dass wir dann immer eine Kontraktion sind. Und hier an der Stelle können wir es aber auch direkt mitbeweisen, indem wir sagen, wenn wir jetzt hätten ein Phi von einem, das muss ich ein bisschen aufpassen mit der Notation, also von einem Eta minus irgendein anderes Eta. Und der untere Index, den hatten wir schon verwendet für diese verschiedenen Eta-Komponenten, aus denen das Eta aufgebaut ist. Also sagen wir Phi von Eta oben 1 minus Phi von Eta oben 2. Also wenn ich jetzt zwei verschiedene Etas eingesetzt hätte in das Phi, wie kriege ich jetzt, da müsste ich für eine Kontraktion also zeigen, das ist kleiner gleich einer Konstante kleiner als 1 mal Norm Eta 1 minus Eta 2. Wie kriege ich das zurückgeführt auf die Ableitung? Ich nenne das in der Vorlesung typischerweise den mehrdimensionalen Mittelwertsatz. Wir haben keinen, also im eindimensionalen können Sie sagen, die Differenz von zwei Werten verhält sich wie die Ableitung an der Zwischenstelle. Im mehrdimensionalen gibt es diese Zwischenstellen, die sind unter Umständen verschiedene für verschiedene Komponenten, die Sie betrachten. Was aber immer noch geht, ist, dass Sie einfach sagen, Sie integrieren die Ableitung auf von der einen Stelle bis zu der anderen Stelle. Wir hatten das bei dem Argument, dass wenn Sie eine beschränkte Ableitung haben, dass Sie dann Lipschitz-stetig sind. Da hatten wir das Argument hier in dieser Vorlesung schon mal benutzt. Also wir nehmen uns die Verbindungslinie zwischen Eta 1 und Eta 2. Dann haben wir eine eindimensionale Funktion definiert, die auf dieser Verbindungslinie lebt. Also sie kriegt einen eindimensionalen Parameter, macht das Ganze dann so, dass sie für t gleich 0 zum Beispiel gerade bei Eta 2 sind, für t gleich 1 an Eta 1. Dann haben sie also eine Funktion vom eindimensionalen dahin, wo das Phi lebt. Und diese Funktion integrieren sie im eindimensionalen auf. Dann über diese eindimensionale Linie auf, dann sind Sie von Phi von Eta 2 bis Phi von Eta 1 gelaufen. Dann überlegen Sie sich, was die Ableitung von dieser Geschichte ist und mit der Kettenregel wird das entsprechend gerade die Ableitung von Phi sein, mal die Ableitung von dieser Funktion, die dafür sorgt, dass Sie bei t gleich 0 bei Eta 2 sind, bei t gleich 1 bei Eta 1. Und das ist so eine Funktion Eta 1 plus t mal Eta 2 minus Eta 1. Das heißt, da kommt so ein Eta 2 minus Eta 1 oder umgedreht mit ins Spiel. Und wenn Sie das machen, haben wir hier also das Phi von Eta 1 minus Phi von Eta 2 ist gerade das Integral 0 bis 1 über Phi Strich an einer Zwischenstelle. Ich drehe die um, das ist schöner gleich. 2 minus 1 Eta 1 plus T mal Eta 2 minus Eta 1 mal Eta 2 minus Eta 1, die innere Ableitung. Also insgesamt wäre das die Ableitung von der Funktion t wird abgebildet auf Phi von Eta 1 plus t mal Eta 2 minus Eta 1. Und entsprechend, wenn Sie die Norm abschätzen möchten hiervon, dann können Sie das tun, indem Sie die Norm von diesem Integral abschätzen und dann ziehen wir da die Norm rein und dann sind wir also kleiner gleich, ziehen wir das gleich raus, Eta 2 minus Eta 1, also wir ziehen die Normen ins Integral rein, dann haben wir hier die Norm von Matrix mal Vektor, das ist kleiner gleich Norm von der Matrix mal Norm vom Vektor, wenn wir induzierte Matrixnorm nehmen und die Norm von der Matrix, haben wir gesehen, kriegen wir abgeschätzt durch Konstante mal H, das heißt hier steht Konstante mal H und das heißt, wenn wir das H nur klein genug wählen, nämlich kleiner als das 1 durch C mit H0 kleiner als 1 durch C folgt, Phi ist eine Kontraktion. Ja, und damit sind wir eindeutig lösbar. Denn die Gleichung, dass Eta gleich Phi von Eta ist, die war ja gerade unser Stern umformuliert. Das heißt, das ist äquivalent zu Stern. Das heißt, wenn die Fixpunktform eindeutig lösbar ist nach dem Banachschen Fixpunktsatz, haben wir die Behauptung gezeigt. Also Banachscher Fixpunktsatz sagt uns, Eta gleich Phi von Eta besitzt eine eindeutige Lösung. Also damit ist ein gutes Stück von den impliziten Verfahrensproblemen, von dieser Dämlichkeit der impliziten Verfahren, ist damit schon mal ausgeglichen. Also die impliziten Verfahren, das sieht zwar dämlich aus, uns da so ein großes Gleichungssystem einzuhandeln, aber zumindest ist dieses Gleichungssystem ist es eindeutig lösbar. Für kleine Schrittweiten haben wir da keine Probleme mit der Lösbarkeit. Und Sie könnten es sogar konstruktiv so machen. Also Sie könnten sagen, Sie bestimmen die Lösung dieses Gleichungssystems. Auch das ist ja noch offen. Also nur weil es lösbar ist, wir müssen ja jetzt in jedem Schritt das Ganze auch noch lösen. Sie können das zum Beispiel mit dem Banachschen Fixpunktsatz machen, indem Sie sagen, Sie beginnen einfach mit irgendeinem Satz von Etas und dann iterieren Sie, indem Sie die Etas einfach mal einsetzen und immer wieder einsetzen in die rechte Seite und dann würden Sie zumindest dagegen konvergieren, gegen eine Lösung. In der Praxis, wenn man es wirklich so machen will, typischerweise umgeht man dieses implizite Problem noch ein bisschen. So werden wir es auch in der Vorlesung machen. Sie werden uns überlegen, warum sind diese impliziten Verfahren ja doch irgendwo unverzichtbar? Also was haben die für eine Eigenschaft, die wir gerne hätten? Und wenn wir wissen, welche Eigenschaft wir gerne hätten von den impliziten Verfahren, werden wir schauen, ob wir nicht so halbimplizite Verfahren hinkriegen. Also ob wir irgendwie die Eigenschaft gerettet bekommen, ohne uns diese ganzen vollen impliziten Probleme einzuhandeln. Aber wenn Sie wirklich so ein voll implizites Verfahren implementieren wollen in der Praxis, können Sie entweder Banachscher Fixpunktsatz nehmen oder aber was noch schneller konvergiert wäre, das Newton-Verfahren. Wobei Sie an der Stelle beim Newton-Verfahren wir erstmal, oder wir zumindest von den Ergebnissen her, keine Konvergenz haben. Beim Newton-Verfahren wissen Sie, Sie haben nur im Allgemeinen nur lokale Konvergenz. Aber da müsste man sich wieder überlegen, dass wenn das H sehr, sehr klein ist nur, dass man dann auch in dem Bereich automatisch landet, wo man die lokale Konvergenz vom Newton-Verfahren haben. Aber so werden Sie es auf dem Übungsblatt mal implementieren. Das heißt, auf dem Übungsblatt implementieren Sie die impliziten Verfahren dann mit dem Newton-Verfahren. Und die große Aufgabe dahinter ist, also im Prinzip ist es trivial, weil Sie nur das mit dem Newton-Verfahren implementieren müssen. Das kennen Sie aus der Einführung in die Numerik. Aber die Schwierigkeit dahinter wird sein, den Überblick zu behalten über diese ganzen Komponenten von dem Phi von Eta. Also welche Komponenten sind gerade wo und welche Matrizen sind aus welchen anderen Matrizen zusammengesetzt. Ja, also jetzt wissen wir können allgemeine Verfahren uns überlegen. Wir müssen eben die ABCs dafür wählen. Und diese allgemeinen Verfahren, also wir hatten ohne irgendwelche Annahmen an das ABC, haben wir gesehen, also selbst wenn wir die ganz, ganz schlimm implizit machen, die sind immer eindeutig lösbar. Also wir können uns jeden Unsinn an ABCs hinschreiben. Wir kriegen immer ein Verfahren, was wohl definiert ist, wo die impliziten Gleichungen lösbar sind. Aber natürlich wird nicht jeder Unsinn ein gutes Verfahren sein. Also wir wollen natürlich Verfahren, die konvergieren gegen die Lösung der Differentialgleichung. Und wir wollen Verfahren, die schneller konvergieren als das explizite Euler-Verfahren, sonst nehmen wir das. Das heißt, die Frage ist, wie wählen wir diese ABCs, so dass wir eine schön schnelle Konvergenz von unseren Verfahren bekommen. Und das führt uns auf die sogenannten Ordnungsbedingungen. 1, 4, 5, die Runge-Kutta-Ordnungsbedingungen. Also wie müssen wir die ABCs wählen, sodass wir am Ende ein Verfahren haben, das schön schnell konvergiert. Und ich möchte Ihnen davon, also man kann da viel zu sagen zu diesen Ordnungsbedingungen. Man kann sich überlegen, wirklich, wie kann man beliebig Runge-Kutta-Verfahren von beliebig hoher Ordnung konstruieren. Also wie müssten Sie die ABCs konstruieren, um beliebig hohe Ordnung zu erreichen? Ich möchte Ihnen das an der Stelle gerne ein bisschen exemplarisch vorführen. Das heißt, wir machen eine Kurzversion von in der Vorlesung. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ordnung, was haben wir bis zu 3 bekommen und Sie sehen den Beweis an, dass man das Ganze verallgemeinern kann und eben systematischer angehen kann und entsprechend höhere Ordnung bekommen kann. Und diese Ordnung bis zu 3, das fasst uns Satz 1,22 zusammen. Das sehen wir an den A, B und C Koeffizienten, also sein A gleich AIJ, B gleich BI, C gleich CI, so wie man es auch in dem Butcher-Tableau schreibt, die Matrix der AIJs, IJ gleich 1 bis S, hier BI, I gleich 1 bis S, wir gucken uns nur einen einzelnen Schritt an, deswegen können wir das I hier nochmal verwenden. Das seien die Koeffizienten eines Runge-Kutta-Verfahrens. Dann ist die Frage, kann ich den Koeffizienten ansehen, welche Ordnung das hat oder umgekehrt, wie muss ich die Koeffizienten basteln, damit ich diese Ordnung kriege. Und das Erste, was wir sehen werden, ist, dass unsere Minimalforderung Summe BJ gleich 1, J gleich 1 bis S, und Summe AJK gleich CJ, das war ja das, wo wir gesagt haben, wenn wir das nicht haben, dann wird da die, die für f gleich 1 die Quadratur nicht exakt gemacht, obwohl sie trivial wäre. Also das nennen wir dann erst gar nicht Runge-Kutta-Verfahren. Und allein aus dieser Minimalforderung folgt schon, dass wir zumindest Konsistenzordnung 1 haben. Also aus diesem hier folgt, dass das Runge-Kutta-Verfahren Konsistenzordnung 1 hat. Das heißt, der lokale Fehler, der geht wie h² gegen 0 und insgesamt der Fehler über alle Intervalle geht wie o von h gegen 0. Also jedes Runge-Kutta-Verfahren ist schon mal so gut wie das implizite und das explizite Euler-Verfahren, wie unsere Fehlerschranke an das implizite und das explizite Euler-Verfahren. Ja, wie ist es mit Konsistenzordnung 2? Das kann man explizit hinschreiben. Teil b, das RKV hat genau dann Konsistenzordnung 2. Und wenn wir als Mathematiker sagen Konsistenzordnung 2, meinen wir damit natürlich immer mindestens Konsistenzordnung 2. Also ein Verfahren mit Konsistenzordnung 3 hat auch Konsistenzordnung 2 nach unserer Definition, denn O von H hoch 3 konvergiert ja. Also können wir auch abschätzen durch eine Konstante von mal H². Also ein Runge-Kutta-Verfahren hat genau dann mindestens Konsistenzordnung 2, wenn zusätzlich gilt, zusätzlich zu unserer Minimalforderung, die Summe j gleich 1 bis s bj mal cj muss ein Halb ergeben. Und für Konsistenzordnung 3 kann man was Ähnliches malen. Ich glaube, ich habe eine Tafel noch frei. Jawohl. Teil c, das Verfahren hat Konsistenzordnung 3. Wenn zusätzlich, also auch hier wieder mindestens 3, wenn zusätzlich die Summe j gleich 1 bis s bj cj² gleich 1/3 und die Summe j gleich 1 bis s bj Summe k gleich 1 bis s ajk ck gleich 1/6 ist. Ja, und diese Geschichten könnte man jetzt so weiter treiben und hätte entsprechend an der Stelle, könnten wir noch immer weitere und immer höhere Ordnung bei rausbekommen. Wie beweisen wir das Ganze? Und wir beweisen das dadurch, wir haben schon bei impliziten und expliziten Euler, haben wir schon Konvergenz nachgerechnet. Wir haben das gemacht bei impliziten und expliziten Euler, wir haben die wahre Funktion, die wir haben. Wir haben mit unserer Generalvoraussetzung, steckt hier insbesondere C unendlich drin. Das heißt, unsere wahre Lösung ist C unendlich, das heißt, wir können unsere Lösung tailern, soweit wir wollen. Das heißt, wir haben für die wahre Lösung haben wir eine Entwicklung, eine Reihenentwicklung in Potenzen von H, und zwar soweit wir wollen. Das heißt, was wir noch weiterhin brauchen, ist eine Reihenentwicklung in Potenzen von h von unserem yi plus 1. Das heißt, ein Beweis wäre die Idee, entwickle y von, wie machen wir das? Ja, ich habe hier eine kleine, ich mache den Index hier doch anders. Entschuldigung. Also wir nehmen hier doch LJ, also L statt J, L und hier entsprechend J und hier J, damit ich das I frei habe. Also ich dachte hier oben, ich brauche es nicht, aber ich brauche es natürlich doch, denn wenn ich einen Beweis beweisen möchte, dass der lokale Fehler sich für irgendeine H-Potenz verhält, dann muss ich also starten mit sei y von xi gleich yi. Dann nehmen wir an, dass wir an xi an dem richtigen Punkt starten. Jetzt die Frage, was ist mit dem Punkt y von xi plus 1? Nun, die Idee wäre jetzt also, wir nehmen uns das y von xi plus 1 und entwickeln das in H-Potenzen. Und dafür ist es ganz naheliegend, was wir machen werden. Wir müssen dafür also, wir können das einfach mit Taylor machen. Yxi plus 1 ist y von xi plus h mal y' von xi plus und so weiter. Und unser y' von xi wäre ja gerade, also y von xi ist gerade das yi, wenn wir annehmen, dass wir an dem Punkt noch stimmen. Und hier hätten wir entsprechend stehen f von xi yi. Und dann ist die Frage, was da weiterkommt mit irgendwelchen höheren H-Potenzen, werden höhere Ableitungen von y mit reinkommen und entsprechend irgendwelche höheren Ableitungen von f mit ins Spiel kommen. Also hier werden irgendwelche Ableitungen von f dann stehen. Und dann müssen wir das Gleiche machen. Mit yi plus 1. Das heißt, wir nehmen uns das yi plus 1 und entwickeln das entsprechend in irgendwelche H-Potenzen. Yi plus 1 ist yi, das wissen wir schon aus der Vorschrift. Und dann kommen hier irgendwelche Summen von irgendwelchen F-Ausdrücken mit rein. Und dann ist also die Frage, was wir dann schaffen müssen, ist, dass was hier drin vorkommt und das, was hier drin vorkommt, dass das für möglichst viele Hs übereinstimmt. Und für umso mehr Hs das Ganze übereinstimmt, umso besser ist die Sache, weil wir dann nämlich eine höhere Konsistenzordnung haben in einem lokalen Schritt. Ja, und das kann man durchführen. Ich werde Ihnen das am Donnerstag zeigen, bis zu dieser Konsistenzordnung 3. Aber lassen Sie mich heute schon darauf hindeuten, also ein bisschen Handwaving einfach erklären, dass man das verallgemeinern kann. Also das ist eine Geschichte, die können Sie ja entweder automatisieren, die können Sie dem Computer überlassen. Also Sie können dem Computer überlassen, dass er Ihnen Taylor-Reihenentwicklung aufstellt. Das ist nicht ganz trivial. Sie müssen sich überlegen, wie Sie diese höheren Ableitungen vernünftig schreiben und durch diese F-Ausdrücke ausdrücken. Aber letztlich ist es eine Fleißarbeit. Also ein Computer kann Ihnen die Sache Taylor entwickeln und alles entsprechend ausdrücken durch die Ableitung von F, die dann da drin vorkommen. Und Sie können die Entwicklung von dem yi plus 1 können Sie sich hinschreiben. Also Sie haben eine Entwicklung, wo irgendwelche Fs drin vorkommen. Alle Fs, die dann drin vorkommen, können Sie wiederum, da sollte ich Sie noch darauf hinweisen, also Sie haben hier irgendwelche Fs stehen an irgendwelchen anderen Stellen. Also wenn Sie das hier Taylor entwickeln, dann kriegen Sie hier nur Ausdrücke f von xi, yi und irgendwelche Ableitungen fxi, yi und irgendwelche höheren Ableitungen noch. Aber immer an der Stelle xi, yi. Wenn Sie diese Geschichte hier entwickeln, kriegen Sie das f an irgendwelchen anderen Stellen. Xi plus irgendwas, Cis, Hi's und so ausgewertet und an irgendwelchen anderen Stellen Etas. Das können Sie aber alles wiederum entwickeln durch f an der Stelle xi, yi plus irgendwelche Ableitungen von dem f. Das heißt, Sie können das, was hier rauskommt, so lange alle f-Ausdrücke drin Taylor entwickeln, bis auch nur noch diese Ausdrücke hier stehen. Und dann machen Sie einen Koeffizientenvergleich, was ich wegheben kann. Das heißt, Sie können diesen Vorgang komplett automatisieren. Sie könnten sich ein Mathematiker-Skript schreiben, was Ihnen hier die Taylor-Reihe aufstellt, und ein Mathematiker-Skript schreiben, was Ihnen hier diese Formel aufstellt. Alle Ausdrücke, die in einem f stehen, entsetzt durch seine Taylor-Reihe und dann einen Koeffizientenvergleich durchführt. Das heißt, Sie können weitere Bedingungen können Sie entweder dadurch kriegen, dass Sie ein Computeralgebra-System nehmen und ein Skript schreiben, was beide Seiten Taylor entwickelt und Koeffizientenvergleich macht. Oder aber es gibt tatsächlich noch einen etwas älteren, systematischeren Ansatz, dass Sie sich systematisch überlegen, welche Terme kommen bei dieser Taylor-Entwicklung vor, welche Terme kommen bei dieser Taylor-Entwicklung vor. Und auch mit dieser etwas höheren Theorie kann man sich dann noch die Ordnungsbedingungen bis beliebig hoher Ordnung ausrechnen. Wir bleiben in dieser Vorlesung auf dem Handwaving-Niveau. Wir zeigen, dass es bis 3 gilt. Wir vergewissern uns dabei, dass es letztlich Fleißarbeit wäre, diese Bedingungen auch noch bis zur Ordnung 4, 5 und 6 und so weiter auszurechnen. Das heißt, letztlich müssten Sie nur entweder einen Mathematiker Geld dafür geben, dass er Ihnen das ausrechnet, oder einen Computer programmieren oder aber eben entsprechend diese höhere Theorie zu entwickeln. Ja, und das machen wir dann also wirklich den technischen Beweis mit diesen Entwicklungen. Das machen wir dann am Donnerstag. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.